Ja, ich grüße erstmal alle ganz herzlich. Bewegt mich einiges in diesem Gottesdienst. Da war ich schon die Zahl 800.000. Mal gucken, vielleicht kann ich da anknüpfen gleich. Hiob 19,25 ist uns in Erinnerung gerufen worden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich versuche auch mal das reinzupacken und jetzt noch das Glaubensbekenntnis zugesungen. Es geht auch um den Glauben. Aber vor allem auch darum, wo er angefochten ist in unserem Leben. Packe ich alles zusammen, dann haben wir noch das Thema von dieser Woche für das Leben, gesund oder krank, von Gott geliebt. Beschäftigt uns nicht nur heute hier in der evangelischen Kirche, sondern auch in den katholischen Gemeinden. Und ich finde das auch ganz schön, dass wir da auf dieser Weise gemeinsam uns in unserem Glauben bewegen. Eine Menge Leute waren in Bewegung, auch beim Predigttext, den ich uns jetzt zunächst mal lesen möchte, aus Markus. Markus Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür noch Platz war. In allen verkündete Jesus die Heilsbotschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seine Trage hinunter. Als Jesus sah, wie fest sie darauf vertrauten, dass er ihrem Freund helfen würde, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Das ist Gotteslästerung, was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, du bist gesund. Der Mann stand auf, nahm seine Trage und ging hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen begeistert: Noch nie haben wir so etwas erlebt. Und alle lobten Gott. Ja, das ist eine Geschichte von Gesundheit und Krankheit. Und was das heißt, dass ja, alle für einen eintreten und einer für alle eintritt. Und das ist sozusagen auch die Überschrift über allem, was ich jetzt sagen werde. Es gibt drei Unterpunkte, so ein bisschen versuche ich mit Wörtern zu spielen. Der erste Unterpunkt: Träge oder Träger. Aber fangen wir von vorne an. Plötzlich ist da ein ganzer Ort auf Beinen. Nun war Kapernaum keine 800.000 Leute. Ich weiß nicht genau, wie groß es war. Man hat angefangen, das auszugraben am Nordwestufer des Sees Genezareth. Hat wirklich die alten Mauern gefunden. Man ist sogar überzeugt davon, dass man genau dieses Haus, von dem hier die Rede ist, gefunden hat. Kann das besichtigen, das Haus des Petrus. Denn darum handelt es sich eigentlich. Wenn es hier heißt, Jesus war wieder zu Hause, dann war er wieder bei Petrus zu Hause. Also das kann man sich anschauen. Und die ganze Stadt, wie gesagt, auf den Beinen, das war was Besonderes. Jesus hat Kapernaum offensichtlich immer so als Ausgangspunkt genommen für seine Reisen durch das Land. Und nun war er wieder zurückgekehrt und alles ist auf den Beinen. Jeder will den besten Platz haben. Es scheint in Kapernaum nicht anders zu sein als bei der ARD. Jeder möchte in der ersten Reihe sitzen, möchte Jesus sehen. Was war das für ein Gedränge? Jeder will den besten Platz. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht so ein bisschen wie in der Biologie von Darwin haben wir das gelernt, irgendwo diesen Satz, Survival of the fittest. Ja? Also der Stärkere setzt sich durch, der schafft es bis nach vorne. Ich habe auch ein Beispiel aus meinen Tagen da. Ich war ja vor ein paar Tagen Skifahren gewesen, habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Beim Skifahren hat uns täglich ein Bus ins Skigebiet gebracht und dann auch wieder am Nachmittag nach Hause in die Pension. Und an der Bushaltestelle hat man sich wunderbar unterhalten können mit den Leuten. Da waren alle Leute freundlich und nett zueinander, solange der Bus noch nicht da war. Und wenn dann der Bus gekommen ist, hat sich alles geändert, schlagartig. Das ging also plötzlich los. Drängen, schubsen, energisch werden. Keiner nahm mehr auf den anderen Rücksicht. Und ich habe so bei mir gedacht, Mensch, so eine Bushaltestelle, die entlarvt den Menschen. Da kann man wirklich sehen, wie es um einen Menschen bestellt ist. Da kannst du Menschen kennenlernen an einer Bushaltestelle, beziehungsweise just zu dem Zeitpunkt, wenn dann der Bus gekommen ist. Und ich denke auch, diese Geschichte von heute, diese Kapernaum-Geschichte, die zeigt ja, was sind das eigentlich für Leute da in Kapernaum? Rennen alle los, jeder will den besten Platz haben. Vier machen nicht mit, vier machen den Spuk nicht mit. Vier machen den Stress nicht mit, von denen hören wir. Was ist denn mit denen? Ja, könnte man fragen, waren das halt so träge Typen, ja, die irgendwo gesagt haben, ach, lass doch die anderen rennen, beteiligen wir uns nicht dran. Und wenn wir zu spät kommen, kommen wir zu spät. Sind sie aber nicht, sind keine trägen Typen, sondern, um mal das Wortspiel zu gebrauchen, das sind Träger. Träger, sie tragen nämlich jemanden, eine Last, einen Gelähmten. Ich glaube, man kann Jesus auf zweierlei Art und Weise suchen und begegnen. Auf zweierlei Art und Weise zu Jesus kommen. Einmal mit dieser Frage, was habe ich vom Glauben? Was hält denn Jesus für mich bereit? Und dann muss ich losrennen und schauen, dass ich den besten Platz in der vordersten Reihe bekomme. Oder aber ich kann auch fragen, was hast du von meinem Glauben? Oder was hält Jesus für dich bereit? Ich war in unserer Geschichte, da sind die einen, die rennen, weil sie den besten Platz für sich ergattern wollen. Und die anderen, die vier anderen, die schleppen sich ab, weil sie einem anderen eine Chance geben wollen. Und das ist so, auch in dieser Woche für das Leben ist die Frage, wen habe ich im Blick? Ich kann mich im Blick haben oder eben den Kranken, den Schwachen. Jesus sagt an anderer Stelle, Matthäus 25, 40, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Träge oder Träger? Fragezeichen. Mein nächster Punkt, entmutigen oder ermutigen. Ich fürchte, dass es nicht nur im Bus so zugeht oder beim Einsteigen im Bus so zugeht nach Darwin, Survival of the Fittest. Der Stärkere setzt sich durch. Ich fürchte, dass das ein Grundsatz ist, der eine ganze Gesellschaft zu prägen vermag. Aber einfach mal auf den Bus bezogen, wer steht eigentlich noch auf für einen älteren Menschen im Bus? Da kann man Sätze hören wie, ha, wer nicht mehr stehen kann, soll halt keinen Bus mehr fahren. So rau ist die Wirklichkeit. Wen wundert es, dass Menschen entmutigt resignieren, dass sie sagen, wir schaffen das nie. Wir schaffen das nie. Du schaffst das nie. Du wirst das nie zu Ende bringen, was du dir vorgenommen hast. Der Gelähmte in Kapernaum, der konnte sich schon gar nicht mehr beteiligen an dem allgemeinen Gerangel um den besten Platz. Der hatte vielleicht schon längst resigniert, sich aufgegeben, überhaupt aufgegeben. Krankheit kann zu solch einer Anfechtung werden. Hiob haben wir schon kennengelernt in diesem Gottesdienst. Hiob, der entmutigt worden ist, auch durch die, die ihm am nächsten waren. Seine Frau hat ihm nicht unbedingt Mut zugesprochen. Aber andersherum, wie muss es diesen Gelähmten ermutigt haben? Was für eine Situation muss das gewesen sein, als die vier Freunde bei ihm auftauchen und bereit waren, ihn zu Jesus zu tragen? Was für eine Ermutigung. Oh, ich glaube, dass kranke Menschen unheimlich ermutigt werden, wenn sie feststellen, da sind andere, die sind bereit, auf etwas zu verzichten, um meinetwillen. Was für eine Ermutigung. Und dann gehen diese vier mit dem fünften auf das Haus zu, in dem Jesus und diese Menschenmasse versammelt ist. Und dann sehen wir aber auch da, ja, wie werden sie sich entscheiden, wenn die Massen die Haustür versperren? Es scheint immer wieder Umstände zu geben, vielleicht kennen wir das auch aus unserem eigenen Leben, die uns verleiten dazu zu sagen, ich gebe auf. Ich gebe auf, es hat keinen Zweck, jetzt habe ich mich aufgerafft. Mensch, da haben sich sogar vier andere noch für mich aufgerafft. Und jetzt alles verstellt. Und das ist für mich auch das Erschreckende an dieser Geschichte. Es hätte ja auch ganz anders weitergehen können. Die Menschenmassen, die da versammelt sind, um Jesus zu hören, sehen, dass da vier Leute kommen mit einem Gelähmten auf einer Trage. Da hätten die doch ein Spalier bilden können und sagen können, Mensch, kommt nach vorne. Wir machen Platz für euch. Und das erschrickt mich an dieser Geschichte, dass offensichtlich kein Platz da war, keiner Platz gemacht hat. Jeder nur an sich gedacht hat. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist das ja auch dann die Prüfung für den Glauben dieser Männer. Geben wir an dieser Stelle auf? Geben wir auf, wie vielleicht schon im Alten Testament die Kundschafter aufgegeben haben, denen Gott verheißen hat, ihr werdet ein wunderbares Land von mir bekommen. Und dann sind da 12 Kundschafter und sie schauen sich das Land an, sagen, ja, wunderbares Land, aber da stehen eine Menge Leute im Weg. An denen kommen wir nie vorbei. Die sind viel größer, viel stärker als wir. Gott fordert immer wieder den Glauben heraus. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwann in unserem Glaubensleben an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr in unserem Glauben geprüft werden. Diese vier Männer hier, die sind geprüft worden. Da war dieser Massenandrang und für sie war die Frage, geht es jetzt weiter für uns oder ist das sozusagen schon das Ende? Sie sind clevere Leute und steigen förmlich, wörtlich Jesus aufs Dach. Warum auch nicht, einmal diese Möglichkeit zu überprüfen, Jesus aufs Dach zu steigen. Clevere Leute, aber da muss man auch sagen, das war nicht so gebaut, dass es damals schon Dachfenster gegeben hat. Die nächste Herausforderung. Und dann hatte man ja das Problem, so ein Haus, so wie es damals so in Kapernaum üblich war, das konnte durchaus so 2 Stockwerke hoch sein. Es ist nicht ganz genau zu rekonstruieren, aber es war schon von da oben wieder der Weg nach unten irgendwie zu überbrücken. Eine Abseilaktion, wie auch immer, musste her, konnte das gelingen. Der Glaube war herausgefordert. Gott mag uns immer wieder in solche Situationen führen, vielleicht gerade in Krankheitszeiten, wo wir erkennen müssen, hier ist unser Glaube ganz neu herausgefordert. Aber es ist nicht nur der Glaube dessen herausgefordert, der krank ist, sondern vielmehr noch der Glaube derer herausgefordert, ja, die wie diese vier Freunde sind. Der Glaube von uns allen ist herausgefordert. Kennen wir noch einen Weg für die Kranken zu Jesus? Nehmen wir das noch auf uns, diese Mühe, auch die Kranken und Schwachen zu Jesus zu bringen? Zu dem Jesus, der gesagt hat, ein Kranker braucht einen Arzt. Ich bin gekommen, um die Kranken gesund zu machen. Von Jesus heißt es, Jesus sah ihren Glauben. Oder in einer moderneren Übersetzung sagte, wie groß ihr Vertrauen darin war, dass sie glaubten, er könne diesem Kranken helfen. Jesus sah ihren Glauben. Ist ein bisschen eine merkwürdige Formulierung, oder? Kann man den Glauben sehen? Kann ich, wenn ich dem anderen ins Gesicht blicke, sehen, ob der nun gläubig ist oder weniger gläubig oder gar nicht glaubt? Wie ist das gemeint? Bei Jakobus 2,14 heißt es einmal: Meine Brüder, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Nicht wahr? Jesus kann das nicht an den Gesichtszügen, braucht das gar nicht an den Gesichtszügen dieser vier Freunde ablesen. Jesus sieht ihren Einsatz für den Kranken, für den Gelähmten. Und daraus schließt er, dass sie es ihm zutrauen, dass er in dieser Situation helfen kann. Er sieht den Glauben in einer anderen Form, vielleicht mal so in dieser Definition. Glaube heißt, ich bringe einen anderen Menschen zu Jesus. Ich bringe die Not eines anderen Menschen zu Jesus. Da sind wir ganz nah dran an dem Thema der Fürbitte. Also davon spricht natürlich der Text hier nicht explizit, aber im Grunde kann man diese Geschichte als eine Ermutigung sehen. Andere auch mit meinem Beten zu Jesus zu bringen. Sich vielleicht auch mit zwei, drei anderen zusammenzutun, sodass man zu viert betet für einen, der in Not ist, in Not geraten ist, der krank geworden ist. Und damit Jesus aufs Dach zu steigen, sozusagen, um auf die Weise Jesu Arm zu bewegen. Lassen wir uns in unserem Glauben entmutigen oder lassen wir uns von dieser Geschichte ermutigen und den Weg gehen, den diese vier Männer gegangen sind. Mein dritter und letzter Punkt: kritisch oder britisch. Na, ich will das auch erklären. Also zunächst einmal zu dem Wörtchen kritisch. Wenn wir darauf geachtet haben, dann geht die Geschichte ja immer noch weiter. Also die vier Männer sind gekommen, haben angespornt durch ihren Glauben einen Weg zu Jesus gefunden. Der Kranke, er wird Jesus vor die Füße gelegt, wortwörtlich. Aber es bricht unter denen, die da sitzen, in der ersten Reihe sitzen, nicht wirklich Begeisterung aus und schon gar nicht, als Jesus zu dem, der da vor ihm liegt, zu dem Gelähmten sagt: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da gibt es auf einmal Menschen, die sehr kritisch sind. Die stören sich an dem, was Jesus da sagt. Wie kann er diesem Gelähmten die Sünden vergeben? Das sind Leute, die in der ersten Reihe sitzen. Das sind Leute, denen es furchtbar wichtig war, an diesem Tag in Kapernaum ganz schnell dahin zu kommen, um Jesus zuzuhören. Das erschreckt mich, ehrlich gesagt. Leute, die Jesus zuhören wollen, Leute, die wirklich ganz nah an Jesus dran sein wollen, die werden hier ganz kritisch. Die sagen das noch nicht einmal. Die denken das nur. Aber so wie Jesus den Glauben der vier Freunde gesehen hat, obwohl der nicht wirklich sichtbar war, so hat er auch gesehen bzw. gehört, was die so in ihrem Herzen dachten. Und auch das kann man festhalten: bei dieser Geschichte, bei Jesus gibt es kein Versteckspiel. Und ich hoffe, auch unter uns gibt es das nicht. Es mag gelingen, dem einen oder anderen seine Gedanken vor Menschen zu verbergen. Vor Jesus wird das nicht gelingen, muss es auch nicht gelingen. Jesus sieht ja in die Herzen der Menschen. Oh, das kann sehr befreiend sein. Es ist sehr befreiend. Jesus sieht ja nicht nur, was die eigentliche Not dieses Gelähmten ist, sondern er sieht eben auch die Herzensnot dieser Kritiker. Die Kritiker können der Vergebung nichts abgewinnen. Ist das nicht tragisch? Ist das nicht die eigentliche Tragödie dieser Geschichte? Anscheinend haben sie noch nicht erfahren, wie befreiend das ist, wenn Jesus einem Menschen Vergebung zuspricht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das haben wir jeden Sonntag in unserem Vater unser Gebet. Sprechen wir miteinander. Und diese Kritiker, die können dem Wunder der Vergebung nichts abgewinnen. Und das ist das größte Wunder. Psalm 32 etwa wird dieses Wunder der Vergebung beschrieben. Das ist ein wunderbarer Vers. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben hat und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Bei dir finde ich Schutz, heißt es da. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Und der Herr hat mir geantwortet: Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Wunderbarer Psalm, dieser Psalm 32, der das beschreibt, was es bedeutet, von Jesus das zu hören. Ich habe dir vergeben. Und das ist das, was wir auch einander immer wieder zusprechen dürfen. Dir sind deine Sünden vergeben. Es gibt Mediziner, die sehen einen unmittelbaren Zusammenhang darin, die sagen, da wo Sünde vergeben wird, da tritt auch eine, nicht nur eine innere, sondern auch eine äußere Heilung ein. Wir haben von Hiob erfahren, und das ist auch wichtig, das zu sagen, es mag sein, wir sind krank und es wird in diesem Leben keine Genesung, keine Heilung mehr geben. Es ist nicht gesagt, dass jeder von uns heil zu Jesus kommen wird. Vielleicht kommen wir genau so zu Jesus, wie es dieser Gelähmte gekommen ist. Dieser Gelähmte ist eben als Gelähmter, als Kranker zu Jesus gekommen. Vielleicht hätte der später mal gesagt, ja, wenn ihr mich fragt, wie war das mit deiner Krankheit, dann wird er sagen, Gott sei Dank bin ich krank geworden, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nie den Weg zu Jesus gefunden. Es mag eben auch genau solch eine Krankheit sein, die mich näher an Jesus heranführt. Was bildet der sich ein? Das sagen die Kritiker. Aber zum Glück sind auch die anderen da. Die staunen und sagen, noch nie haben wir so etwas erlebt. Ich weiß nicht, wo wir uns sehen würden an diesem Tag in Kapernaum, wo wir gestanden hätten. Ich denke mal, das ist so eine Frage, die kann man mal mit hineinnehmen in diesen Sonntag, vielleicht auch in diese Woche, wo es um gesund und krank sein geht. Wo hätte ich an diesem Tag gestanden oder gesessen? Wäre ich einfach mitten in der Masse zu finden gewesen, so wie die meisten damals in Kapernaum? Oder wäre ich vielleicht doch auf dem Dach gewesen, weil ich einen anderen im Schlepptau hatte? Oder hätte ich wirklich bei den Kritikern gesessen und gesagt, na, was ist denn das? Oder wäre ich am Ende bei denen gewesen, die gesagt hätten, Mensch, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Klasse, dieser Jesus. Ich will schließen mit dem British und dem Bus fahren, Bus einsteigen. In England, wer schon mal in England war, der kann es erleben. In England gibt es das nicht, dass man in den Bus hineinstürmt, mit Ellenbogen nach außen. In England, da stehen die Menschen alle in einer Reihe an der Bushaltestelle. Und in dieser Reihenfolge gehen sie dann auch in einen Bus hinein. Sollte das, was in England möglich ist, nicht auch unter uns möglich sein? Vielleicht nicht nur an Bushaltestellen beim Bus einsteigen, sondern in unserem ganzen Leben. Das sind Fragen, die müssen wir selber beantworten.